Wir haben jetzt schon eine ganze Menge zusammengetragen im ersten Durchgang. Ich würde jetzt einfach mal das, was Sie alle kennen, aus der Weihnachtsbotschaft überall ein Fragezeichen dahinter stellen. Und dann können wir gucken, welche Antwort finden wir zu diesen Fragezeichen. Beispiel: Das Geburtsdatum Jesu. War das jetzt der 24. oder der 25. Dezember? Weder noch, ganz genau. Also wie kam es zu diesem Datum? Es kam zu diesem Datum, weil im heidnischen Rom, also die Heiden sind nicht die, die nichts glauben, sondern das sind die, die nicht den richtigen Glauben haben. Die haben also den Mithraskult gehabt im Römischen Reich. Und im Mithraskult wurde der unbesiegbare Gott am 25. Dezember gefeiert. Und da mussten alle feiern. Und damit die Christen nicht was Falsches feiern, einen Mithras, den es nicht gibt, haben sie einfach das Geburtsfest Jesu auf diesen Tag gelegt. Dann konnten sie mitfeiern. Keinem ist aufgefallen, dass die ja einen anderen Gott feiern, sondern die haben die Geburt ihres Gottes, ihres Erlösers gefeiert. Und Außenstehenden ist es kaum aufgefallen, weil sie an allen Äußerlichkeiten da mitgemacht haben und das alles mitgefeiert haben. Also so auch zum Beispiel der Lichterbaum, der damals im Mithraskult schon gegeben hat, den haben dann die Christen einfach umbenannt als Christbaum. Heute wird es wieder umgekehrt, da ist der Christbaum der Lichterbaum, denn man möchte ja keinen anderen Menschen, anderer Religionen zu nahe treten und die vereinnahmen. Christbäume machen sich gut für Weihnachtsumsatz. Und deswegen heißen die jetzt nicht mehr Christbäume in Berlin, sondern Lichterbäume. Und so manche in Anlehnung an islamische Bräuche sind jetzt schon dabei, Weihnachten umzubenennen in Lichterfest. Soweit sind wir schon in der Heidnisierung bzw. in der Islamisierung unseres Entchristianisierung, um so zu sagen. Also, 25. Dezember, das Fest Sol Invictus, der unbesiegbaren Sonne im römischen Mithraskult. Vom Mithraskult selber weiß man nicht viel. Zum einen, weil wenig aufgeschrieben worden ist. Zum anderen, weil die spätere übermächtige Christianisierung des römischen Reiches auch von dem Mithraskult nicht mehr viel übrig lassen wollte.
Ja, aber in Rom gibt es ja eine Kirche, wo man zu uns den Mithraskult hat, dann das und so weiter und dann genau. Das heutige, also diese drei Schichtungen übereinander. Ja. Ich nenne das kulturelle Inkulturation. Also es wird einfach, genau. Die Vorstufe wird übernommen, weil man muss kulturelle oder religiöse aufpfropfen.
Genau.
Aufpfropfen. Man muss auf das zurückgehen,
was die Leute schon da glauben, ist, genau.
Und da einfach was an eine Variante drüber geht. Und das sieht man in Rom, in den Kirchen, in einigen Kirchen sehr schön.
Es war in ganz Germanien nicht anders. Hat der Bonifatius gut gekonnt, dieses Spielchen. Also, so viel zum Datum des Weihnachtsfestes. Das wirkliche Geburtsdatum von Jesus ist ja nicht bekannt. Dann heißt es ja bei Jesaja im 11. Kapitel, dass der Messias aus dem Baumstumpf Isais kommt. Also der Isai war der Vater von David. Folglich war Jesus ein Nachkomme oder in der Ahnenfolge, im Stammbaum wird es auch nochmal ganz deutlich benannt, die einzelnen Zwischenstufen. Er ist also ein Sohn Davids. Denn so ist es angekündigt, der Messias muss ein Sohn Davids sein. Und als Sohn Davids konnte er auch nirgends anders geboren werden als in der Stadt Davids, nämlich in Bethlehem. Also was macht man als fleißiger Evangelienschreiber? Man bastelt eine Geschichte, weswegen zum Gebären die Mutter Jesu nach Bethlehem musste. Und da haben die sich die Volkszählung zu Laien genommen, obwohl diese Volkszählung ja 6 bis 8 Jahre vor christlicher Zeitrechnung war, aber das so genau die einzelnen Zahlen. Aber jedenfalls war in Erinnerung noch, da gab es eine Volkszählung, wo alle in ihre Geburtsstadt mussten und so hat man also uns, und auch wenn der Quirinus als Statthalter die Volkszählung da angeordnet hat, so steht es im Evangelium, kann nicht so gut sein, denn der war zwischen 4 und 1 Jahr vor Christus Statthalter in Syrien. Da war die Volkszählung eigentlich schon längst gelaufen. Aber solche zeitlichen Unschärfen sind dann nicht mehr so bedeutsam. Und hinzu kommen die üblichen Kalenderprobleme, Rechenfehler im Kalender und so weiter. Und man vermutet, dass diese Geschichte mit der Volkszählung einfach eine gängige Redewendung war. Also sozusagen, das war vor der Volkszählung oder das war nach der Volkszählung, obwohl niemand mehr genau dann registriert hat, wann genau die Volkszählung gewesen ist. Jedenfalls taugt diese Volkszählung nicht als Zeitmarker für das Geburtsjahr Jesu, denn das ist offensichtlich, dass es außerhalb der ganzen Geschichte gewesen ist. Jetzt haben wir schon 3 Punkte. Jesus also aus dem Geschlecht Davids, was eigentlich auch nicht so ganz passt, denn im Evangelium heißt, dass Josef in seine Heimat, in seine Vaterstadt David, aber bei den Juden war ja die Mutter, die Bedeutende, die also sozusagen das Geschlecht weitergegeben hat. Auch da passt es nicht so ganz zusammen, soll uns aber jetzt an der, weil es eine schöne Geschichte ist, lassen wir es mal so stehen, passt auch ganz gut. Und jetzt die nächste Frage, wie kommt Ochs und Esel ins Evangelium? Bei Jesaja im 1. Kapitel heißt es, der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel kennt die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Also ein literarischer Kunstkniff, um zu sagen, die Viecher sind schlauer als diese Israeliten, die nicht an ihren Gott glauben wollen und keine Erkenntnis haben. Und so kommt also Ochs und Esel in die Evangeliumsgeschichte von Lukas. Der Esel kennt die Krippe seines Herrn, also hat Lukas geschrieben, Maria legte Jesus in eine Krippe, in Windeln gewickelt. Ne? So, und dann heißt es weiter, bei Lukas, sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, sie wickelte ihn in Windeln. Warum ist das so bedeutend? Jedes Kind wird in Windeln gewickelt. Also warum muss man das so hervorheben? Hätte man nicht sagen können, Maria hat ihm ein schönes Strickhöschen da angezogen, was sie während der Schwangerschaft gestrickt hat oder so. Warum ist so wichtig die Windel und nicht die Kleidung? Also was ist jetzt da so literarisch so bedeutsam? Hat natürlich auch einen Hinweis darauf, also Jesus kommt nackt zur Welt. Er braucht alles von den Menschen, von den Windeln angefangen bis zur Kleidung und Nahrung und alles sowas. Also er kommt vollkommen hilflos. Wenn Gott in die Welt kommt, dann hilflos und ist auf unser Wohlwollen, auf unsere Mitmenschlichkeit angewiesen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also so erkläre ich mir die Geschichte, warum die Windeln so betont werden. So, und dann ist die Frage mit diesem Stall. Wir sagen alle, also zur Weihnachtskrippe, die wir zu Hause aufstellen, gehört der Stall dazu. Ne? Aber der steht nicht im Evangelium, der Stall. Und auch beim Jesaja, der die Geburt des Erlösers angekündigt hat, kommt auch kein Stall vor. Also wie passt jetzt der Stall zu der Weihnachtsgeschichte? Und da kann man jetzt auf 2 Weisen hindenken. Zum einen, Futterkrippen standen ja nicht in Wohnhäusern, sondern im Stall. Also musste er in einem Stall geboren sein. Und zum anderen heißt es ja bei Lukas, sie legt ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz war. Also dieser Gedankensprung, in der Herberge kein Platz, also muss er in die Krippe gelegt werden. Also war er im Stall. Also so eine gedankliche Folgerung, die hier gemacht wird, um zu sagen, in welcher Armut, in welcher Ablehnung Jesus auch geboren worden ist. Okay, also wie gesagt, der Stall, den wir so haben, ja, macht sich gut. Der lässt sich vielleicht besser beleuchten als... So, und dann ist die Frage, zu welcher Uhrzeit, zu welcher Tageszeit kam Jesus auf die Welt? War es Vormittag, Nachmittag, Nacht?
Es macht sich natürlich am besten in der Nacht.
So ist es, das wussten die.
Weil natürlich derjenige, der das Licht in die Welt bringt,
Der kommt in die Dunkelheit. Essen, ja.
Natürlich transportieren, das ist ja völlig klar. Ne?
Ganz genau.
Und so ein Engel,
genau,
der in der Nacht erscheint, der macht einfach mehr her.
Richtig, der ist heller nachts als tagsüber.
Und der Stern auch.
Dazu braucht man vor allen Dingen die Nacht, ne? Denn sonst sieht man den Stern nicht. Ja, genau. Also auch da kunstvoll zusammengewoben, die einzelnen Elemente, die gar nicht historisch sein müssen, aber es gibt eine tolle Geschichte. Es ist so schön, mit den Kindern das zu machen, und es ist einfach was fürs Auge, fürs Gemüt, und es ist ein Sinnbild dafür. Jesus kommt in der Dunkelheit, in der Kälte kommt er zur Welt, und Menschen haben Sehnsucht nach dem Licht.
Naja, deshalb wurde ja auch das Forum Solipitus am 25.12. gefeiert. Ne?
Genau.
Weil das war ja der erste Tag, wo es dann
wieder länger ganz
unmerklich
ist.
Heller wurde.
Genau.
Wieder heller wurde.
Ja, ganz genau. So, und das wurde nochmal aufgegriffen für die zweite Ankunft Jesu. Das sagt er Jesus in dem Gleichnis. Seid wachsam, denn wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, in der ersten, zweiten oder dritten Nachtwache, also offensichtlich kommen Diebe am liebsten nachts, und offensichtlich möchte uns Jesus auch nachts am liebsten überraschen oder beschenken, je nachdem, je nach Sichtweise. Also Jesu kommen ist vor allen Dingen in der Nacht so, dass es die Menschen sehen können. Und dann gab es diesen Stern. Da haben ja die Leute lange rumgeforscht. Mhm. War dieser Stern, war das eine Sternschnuppe, war es ein Komet, war es eine Supernova, war es eine Konjunktion? Und auch da gibt es eine Version, die, wenn tatsächlich ein Stern im Spiel war oder sich zumindest jetzt für diese Sterndeuter da was angeboten hätte, dann war es die Konjunktion, also so von Jupiter und Saturn. Jupiter, der Stern der Könige, und der Saturn, der Stern von Israel, so in der antiken Sichtweise. Und die beiden zusammen waren die natürlich hellhörig geworden. Was? Die Juden haben einen König, also müssen wir den König kennenlernen, und haben sich da aufgemacht, diese Weisen, diese Sterndeuter, oder vielleicht waren es auch Priester von anderen Religionen, so genau weiß man das nicht, ist auch nicht so bedeutsam. Jedenfalls...
Hat man da nicht einen Kometen festgestellt?
Da hat in dieser Zeit keiner richtig gepasst.
Aha.
Die waren entweder zu früh oder zu spät. Und vor allen Dingen Kometen...
Dieser geschweifte Komet, also irgendwie haben sie es doch versucht, jetzt auch wirklich von den Astronomen her zu belegen, dass es da einen geschweiften Kometen gegeben hat.
Also ich habe meine Veranstaltung in der Sternwarte gesehen, und da haben die den Kometen ausgeschlossen. Ah, weder der Halleysche noch ein anderer hätte in diese Zeit reingepasst. Und, aber Kometen kommen so selten, dass es mehr hermacht. Vor allen Dingen merkt jeder, wenn er hochguckt, oh, da ist ein Stern mit Schweif, das ist was Besonderes. Hingegen, wenn der Jupiter und der Saturn zusammen ist, dann denkt jeder, okay, sagt mir jetzt ein wenig. Aber damals war es eben ein bisschen anders. Warum es einen Stern geben musste in der Erzählung von Weihnachten? Zum einen, Jesaja schreibt im 9. Kapitel, das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Also musste ein Stern her. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Nichts leichter als das. Hat auch einen gewissen Charme, so ein Lichtelement reinzubringen. Denn am Anfang der Schöpfungsgeschichte heißt es, Gott schuf das Licht. Das war das Erste, was er geschaffen hat. Also die Theologen gleich kombiniert, aha, mit Jesus beginnt eine neue Schöpfung, eine Neuschöpfung der Menschheit, passt also ganz gut zusammen, dass es hier ein helles Licht, einen Stern gab oder einen Himmelskörper, wie auch immer. Also am wahrscheinlichsten ist, dass es diese Konjunktion von Jupiter und Saturn gewesen sein könnte. Falls, wie gesagt, falls tatsächlich sowas am Himmel zu sehen war, was noch gar nicht ausgemacht ist. Ne? Aber es passt gut in die Geschichte. So, und was ist Weihnachten ohne Engel? Geht gar nicht. Also, Bei allem, was Gott macht, gibt es erstmal Botschafter, die sein Wirken vorankündigen und weissagen oder sonst irgendwie eine göttliche Botschaft den Menschen zu prophezeien haben. Und deswegen musste auch in die Weihnachtsgeschichte Engel irgendwie vorkommen. Und da heißt es bei Luka, Kapitel 2, da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte die Hirten und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden wird. Heute ist in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und dann kommt der ganze Engelschor und Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Also der Engel kündigt die Geburt Jesu an mit Krippe, mit in Windeln gewickelt und Stadt Davids. Das sind die drei Elemente, wo die Hirten merken, aha, da hat sich jetzt irgendwas erfüllt. Warum Hirten und keine Handwerker? Gab es ja damals auch.
Die waren nachts zugange.
Die, die Handwerker waren nachts nicht zugange, genau.
Die hätten wir nicht so angesehen, ne?
Ja.
Sagt man ja so, dass eben gerade die Hirten hätten sein sollen, weil die eben keinen guten Ruf hatten zum Teil.
Ja.
Niedere Stand war auch das Schwierigste.
Ja. Ja, ja, ja. Also, die Hirten, die kommen ja immer wieder vor, heißt es auch beim Propheten Jeremias, ich gebe euch Hirten nach meinem Herzen, mit Einsicht und Klugheit werden sie euch weiden. Also die Hirten haben, und Jesus bezeichnet sich auch selber als Hirte, haben also in der Heilsgeschichte eine große Bedeutung, weil Hirten verantwortungsbewusste Menschen sind, wachsame Menschen und einfache Menschen sind. Und natürlichen Kontakt, guten Draht zur Natur haben. Also aus diesem Grunde mussten also Hirten her in die Geschichte, passt gut. Und vor allen Dingen sind es diejenigen, die zuerst die Botschaft und das Volk bringen. Ja, denn Maria und Josef waren mit dem Kind beschäftigt, die hatten gar keine Zeit und keine Möglichkeit, da auf dem Marktplatz die frohe Botschaft zu bringen. Da mussten also die Hirten her. Auch wieder so eine Anspielung, die frohe Botschaften bringen die Hirten. Damals, wie so sollte es auch heute sein. Also, auch gut kombiniert das Element der Hirten in der Weihnachtsbotschaft. Und dann die drei Könige, die wir schon kurz erwähnt haben. Wie viele Weise es gewesen sein mögen, wissen wir nicht. Ob es 2, 3, 4 oder mehr waren. Man hat es an drei Königen festgemacht anhand der Geschenke, die sie gebracht haben. Nämlich Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das ist biblisch verbrieft, dass sie diese Geschenke gebracht haben. Aber warum sind die so wichtig? Warum? Und vor allen Dingen, die tauchen nur bei der Geburt Jesu auf und später tauchen sie nicht mehr auf. Also wenn sie kapiert haben, dass hier der Messias ist, der Sohn Gottes und weiß ich was, was sie mit ihren Geschenken alles ausdrücken wollten, warum haben sie nicht diplomatische Beziehungen aufrechterhalten bis 12 Jahre später, wo der Jesus dann im Tempel da diskutiert hat? Bleibt im Dunkeln, müssen wir auch gar nicht vertiefen. Jedenfalls macht sich's gut, diese Magier, Hirten, Gelehrte, Könige, weiß man nicht so genau, Weise. Es macht sich deswegen gut, weil Jesaja im 11. Kapitel schreibt, die Völker suchen ihn auf, den Erlöser. Also, und so haben dann die Kirchenväter interpretiert, in der Anbetung der Magier erfüllen sich die messianischen Verheißungen über die Huldigung der Völker an den Gott Israels.
Weil die Völker im Huldigen hätten einen gelben König haben müssen.
Na gut, dass dann plötzlich der Balthasar dunkelhäutig war, das ist auch, würde ich mal sagen, gut erfunden. Denn der Balthasar hat keinen Ausweis hinterlassen und keine Geburtsurkunde. Aber es macht sich gut, weil er für die Völker des Südens, einer, der ihre Hautfarbe hat, sehr viel mehr Gewicht hat als so ein Weißling da. So. Also die Anbetung, die Huldigung aller Völker müssen dem Sohn Gottes huldigen. Und die Geschenke, die sie gebracht haben, Gold, Weihrauch und Myrrhe, da haben gleich die Kirchenväter interpretiert. Also das Gold steht für das Königtum. Könige haben das Gold ganz besonders geliebt. Der Weihrauch, mit dem haben die Priester hantiert, also muss er Gott gewesen sein. Und Myrrhe ist also eine Salbe, die auch zum Einbalsamieren von Leichen, also ist ein Sinnbild für die Passion. Damit sind die Geschenke prophetischer Natur, nicht so sehr historischen Charakter. So viel also zu den drei Königen und den Geschenken, die sie mitgebracht haben. Und dann wurde schon angeschnitten, die Flucht nach Ägypten. War die historisch oder passt sie gut in die Geschichte rein? Bei Hosea im 11. Kapitel steht, als Israel jung war, gewann ich ihn lieb, ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Also war klar, wenn Jesus der Sohn Gottes ist, dann muss er aus Ägypten zurückkommen. Folglich muss er vorher erst nach Ägypten gegangen sein. Und wie kriegt man das hin, dass Josef und Maria mit Jesus erstmal nach Ägypten sind? Hat man sich eben den bösen Herodes zu Leihen genommen, der die Kinder umgebracht hat. Von diesem Kindsmord gibt es keinerlei außerbiblische Quellen. Also keiner der Chronisten und Geschichtsschreiber hat es irgendwie erwähnt. Es gab dann zwar bei Ausgrabungen einen Fund, dass man ein Massengrab von Kinderknochen entdeckt hat. Und man hat gerätselt, wie kommt es zustande? Sind es womöglich die bei der Kindstötung des Herodes umgebrachten Kinder, sind das die Leichen? Haben die alle an einem Ort zusammengetragen? Oder war es ein noch früher oder später, keine Ahnung, was da mit verschiedenen anderen fremden Kulten die Kinder ihrem Moloch Gott geopfert haben und dann die Leichen da vergraben haben? Bleibt offen, die Frage wissen wir nicht. Also jedenfalls außerbiblische Quellen zu diesem Kindsmord von Bethlehem gibt es nicht. Aber es musste sich eben erfüllen, was beim Propheten steht. Rahel lässt sich nicht trösten, denn ihre Kinder sind dahin. Also musste es auch irgendwo in den Zusammenhang gebracht werden. Und so wurde es eben ins Evangelium so mit eingebaut, dass Jesus, um ihm am Leben zu belassen, haben bereits unschuldige Kinder ihr Leben für ihn gegeben. So wird es dann interpretiert in den Schriften der Kirchenväter. Auf Historizität brauchen wir uns jetzt nicht einlassen. Jedenfalls zur Geschichte passt es, rundet irgendwie ab, um schon mal einen Ausblick zu geben, dass Jesus in seinem Lauf des Lebens und danach Märtyrer auf der Erde hinterlassen wird. Und so werden diese unschuldigen Kinder als die ersten Märtyrer auch betrachtet. Passt auch gut in die Geschichte, wie wahr oder historisch oder legendenhaft das Ganze kombiniert ist, bleibt offen, war niemand dabei, der es hätte authentisch beschreiben können. Was fallen Ihnen noch für Elemente ein in unseren Weihnachtsgeschichten, die wir so alle seit Jahrzehnten kennen? Was bleibt als Fazit? Die Frage, die Herr Sterthaus am Anfang gestellt hat, was hat es für eine theologische Konsequenz, diese ganze Weihnachtsgeschichte? Kann man einfach nur sagen, besser konnten es die Evangelisten, zumindest die beiden, Matthäus und Lukas, nicht darstellen, um deutlich zu machen, Jesus ist der Sohn Gottes. Und menschlich gesehen wäre es gar nicht möglich gewesen, dass er überlebt hätte, bei den ganzen Rahmenbedingungen, in die er hineingeboren worden ist, in diese Welt, die damals schon so grausam und fürchterlich war. Aber dass er überlebt hat und sein Leben leben konnte, ist ähnlich wie Exodus, das Volk der Israeliten. Es ist auch menschlich kaum fassbar, dass die diesem mächtigen Pharao entrinnen konnten, der sie bis zum Schluss noch verfolgt hat. Aber eben ist es Teil der Heilsgeschichte, dass es so passiert ist. Von daher ist diese Heilsgeschichte, die wir als Frohbotschaft kennen, die ist genial. Besser konnte man die Story nicht schreiben. Und wie schon auch gesagt worden ist, der eine oder andere historische Kern mag wohl dahinter gewesen sein oder auch verarbeitet oder überliefert oder wie auch immer. Aber um das Historische geht es bei der Theologie oft gar nicht. Wenn man es natürlich ganz krass machen möchte, dann zitiert man Paulus, der sagte, er war in allem uns gleich, außer der Sünde. Das heißt, normal geboren, zur Schule gegangen, wenn er Glück hatte, Beruf gelernt. Und so. Das war die Kenntnis von Paulus. Da gab es keine Jungfrauengeburt, keine Flucht, keine weiß nicht was alles, kein Stern und alles sowas, sondern völlig normal. Und auch das hat eine theologische Komponente, nämlich Gott ist nicht einer, der nur das Außergewöhnliche für uns zum Heilsmoment macht, sondern das völlig Normale beruft er zur Heiligkeit, zur Vollkommenheit. Deswegen tut sich manchmal die katholische Kirche mit dem Paulus auch richtig schwer.
Das ist ja, wenn der Gegenstach
wirkt dann. Ja. Jetzt kann man natürlich immer sagen, der Paulus wusste es nicht anders. Aber wenn das damals, zu Zeiten des Paulus, wo er 3 Jahre in Jerusalem sich oder 2 Jahre mit den Aposteln da sozusagen geschult wurde und in seiner Theologie abgeglichen hat und weiß nicht was alles an Erzählungen, die Jünger kennengelernt hat und ihre Erfahrungen mit Jesus abgekriegt hat und alles sowas, also in 2 Jahren, 2, 3 Jahren, kann man sich vieles erzählen. Also warum wurden solche Sachen nicht, offensichtlich waren sie für Paulus nicht wichtig. Kann sein. Also von daher ist die Frage, für Paulus war nur der Gekreuzigte. Ich verkündige euch den Sohn Gottes, und zwar den Messias, und zwar den Gekreuzigten. So, das war die Theologie von Paulus. Und da passen alle anderen Geschichten nicht so rein in seine Theologie. Und trotzdem, ohne die paulinische Theologie, wäre auch die Kirche ziemlich arm dran. Also es hat alles seinen Platz. Man darf das eine gegen das andere nicht ausspielen. Man darf das eine und das andere nicht überbewerten oder so.
Lukas sagen wollte, aus meiner Sicht, oder auch dann Matthäus, um dem einfachen Volk dieses Geheimnis klarzumachen, dass er dort eine theologische Sprache gebraucht, auch schon eine lyrische, unter Rückgriff auf Zitate aus dem Alten Testament, die das Ganze, das Geheimnis der Menschwerdung für die verständlich macht. Dem einfachen Volk konnte man ja nicht die Menschwerdung im Prolog klar machen. Da war also Lukas und Matthäus natürlich viel einfacher und plausibler.
Es ist eine Frage der Theologie. Also dem Johannes war es offensichtlich nicht so wichtig, diese ganzen Geschichte des Anfangs. Denn für ihn war klar, im Anfang war Jesus einfach. Unabhängig welcher Geburt oder ganze Kontext. Das war für den Johannes offensichtlich nicht so wichtig. Also jeder der Evangelisten hat das aufgeschrieben, was für ihn und sein Publikum, seine Leute, seine Gemeinden wichtig war, was die verstehen konnten. Eigentlich müsste man heute ein Evangelium des 21. Jahrhunderts schreiben. Nämlich Worte finden, die die Leute verstehen können, die ihnen sagen, genau das ist es, so verstehe ich Gott, so ist meine Erfahrung, meine spirituelle Erfahrung. Nur wenn heute so ein Evangelium geschrieben werden würde, hätte es größte Schwierigkeiten, in den Kanon aufgenommen zu werden, denn der ist zu. Da kommt nichts mehr rein, auch wenn es noch so schön klingt.
Aber ich meine, die Tatsache, dass da 2 so unterschiedliche Geburtsgeschichten schon lange, lange stehen, zeigt ja auch, dass es letztendlich gar nicht darum geht, welche davon es war und welches nicht war, sondern es geht doch einfach nur darum, Jesus ist geboren und der wird geschenkt und wie und was und warum und was ist da historisch oder nicht, ist nachrangig, sondern sonst hätte man ja nicht zwei so unterschiedliche Geschichten einfach nebeneinander gestellt und stehen lassen. Ja.
Die entscheidende theologische Botschaft, egal welche Geburtsgeschichte man hernimmt, ist, Jesus ist wahrer Mensch, astrein und wahrer Gott, anders geht's nicht.
Das ist das Entscheidende.
Und das zieht sich durch.